Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wie gerne seid ihr im Hause des Vaters? Wir haben gerade dieses Lied von Manfred Siebald gehört. Und dieses Lied gehört in den 70er, 80er Jahren so zum Standardrepertoire unserer Gemeinden. Das haben wir rauf und runter gesungen. In deinem Haus bin ich gern Vater. Mir ging das in den letzten Tagen immer wieder so in den Sinn. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdachte, dachte ich, ja, das ist aber nicht mehr das Lebensgefühl vieler Christen heute. Klang ja gerade schon so ein bisschen an. In deinem Haus wird sich gestritten. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Wie war das damals, als Manfred Siebald dieses Lied getextet hat? Er hat dazu einiges erzählt und ich möchte ihn mal zitieren. Ich hatte mich über mich selbst geärgert, über meinen stellenweise nur zur bloßen Gewohnheit gewordenen Christentum, das sich für mich am deutlichsten beim Gottesdienstbesuch zeigte. Statt zu schmecken und zu sehen, wie freundlich der Herr ist, sah und bedachte ich alle möglichen äußerlichen Dinge. Ich schien so angefüllt von eigenen Gedanken, Wünschen, Sympathien und Antipathien zu sein, dass sich der Hunger auf Gottes Wort, auf seine Wünsche und seinen Trost kaum einstellen konnten. Als mir das klar geworden war, schrieb ich es zunächst einmal, wie meist in solchen Fällen, in einem Lied nieder, das ich mit dem ironischen Titel »Höchst erbauliche Gedanken« versah. Doch Ironie, auch Selbstironie, bringt eine Sache vor Gott letztlich nicht in Ordnung. Sie kann zwar entlarven, glänzende Fassaden einreißen und so zur Ehrlichkeit verhelfen, aber zur Änderung kommt es nur dann, wenn wir Buße tun und beten. Die natürliche Folge war deshalb, dass ich Gott um die rechte Haltung und um den rechten geistlichen Hunger in seinem Haus bat. Und daraus entstand ein Lied: In deinem Haus bin ich gern Vater. Also das war die Geschichte zu diesem Lied. Unzufriedenheit, gehst in den Gottesdienst, bist bei den anderen, bei Fragen, die uns bewegen, eher auseinandertreiben als zusammenführen. Und irgendwie merkte er, das ist nicht so, wie es sein sollte. Welche Gedanken und Gefühle füllen heute Morgen dein Herz, wenn du an diese Gemeinde und an diesen Gottesdienst denkst? Also Ehrlichkeit hilft uns allen weiter, sagt Manfred Siebald. Und wenn das stimmt, und ich glaube, dass es stimmt, dass Gemeinde Jesu das Haus Gottes ist, dass hier in besonderer Weise Zusammenkunft der Kinder Gottes ist und Gott noch in besonderer Weise dieses Zusammensein segnen möchte. Natürlich haben wir Gemeinschaft zu Hause mit Gott. Da, wo wir sind, ist Gott. Aber er sagt, wenn ihr zusammenkommt, bin ich in besonderer Weise in eurer Mitte. Mit welchem geistlichen Hunger sind wir hier? Erwarten wir, dass Gott uns begegnet, und zwar in einer Weise, dass er uns anrührt, dass wir schmecken und sehen können, wie gut er ist. Manfred Siebald, und das finde ich faszinierend, erzählt von sich. Und er ist erstmal bei sich und nicht dabei, dass sich die anderen ändern müssen. Und so betet er für sich, dass sich bei ihm etwas ändert, dass er der Buße bedarf, diese Neuausrichtung des Denkens und des Verhaltens. Nehmen wir das nochmal. In deinem Haus höre ich gern, Vater, was du zu sagen hast. Auch das will ich hören, was mir nicht passt. In deinem Haus will ich bleiben, Vater, füll du mich völlig aus. Dann kann mich nichts vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Er ist bei sich, hinterfragt sich und kommt dann zu dem Entschluss: Vater, ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte in deinem Haus bleiben. Und ich bitte dich, füll du mich aus, die Leere meines Herzens, das Angefülltsein meines Lebens. Ja, er geht ja so weit, dass er sagt, es soll geleert sein. Wie heißt das? Nimm du aus meinen Sinnen die alte Sattheit fort. Ich will ganz leer beginnen, mich umgestalten lassen durch dein Wort. Also er macht deutlich, ich brauche Gottes Wort, um Veränderung zu erfahren. Und dann brauche ich das Gespräch mit ihm, um darüber zu reden, was macht das Wort mit mir und was ist meine Antwort. Und er sagt, ich will. Ich will das, was du willst. Und ich will neu beginnen. Wir kommen gerade vom Reformationstag her, ne? Erneuerung. Vielleicht müssen wir auch an dieser Stelle neu beginnen, neu zu sehen, neu zu bewerten. Und ich finde es nochmal bezeichnend, dass Manfred Siebert nicht nur einfach vom Haus Gottes redet, sondern sagt, das ist das Haus des Vaters. Dein Vater, mein Vater, und wir sind hier als seine Kinder. Vielleicht ist das genau der Punkt, an dem wir Veränderung, Erneuerung brauchen. Die alten Kirchenväter Athanasius im 4. Jahrhundert sagte zum Beispiel, wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaft und als Vater. Du willst wissen, wie Gott ist, wer Gott ist, dann musst du ihn entdecken als seinen Vater. Es gab damals die sogenannten Wüstenväter, eine Mönchsbewegung im 3. Jahrhundert, die ihren Glauben in der Wüste lebten, so etwas zurückgezogen, aber die Anziehungspunkte waren, wo Leute dann zu ihnen hingingen. Und sie lehrten die Leute, dass sie erst einmal lernen sollten, das Herz des Vaters zu kennen. Und erst dann danach fragen sollten, was sie tun sollen. Also wir sind manches Mal zu schnell dabei zu fragen, Gott, was soll ich tun? Und wir sollten vielleicht erst mal fragen, Gott, wer bist du überhaupt? Wenn ihr an den Apostel Paulus denkt, als er noch der Saulus war, der wütende, zornige Eiferer für Gott, der die Christen verfolgte, da begegnete ihm vor Damaskus Jesus. In seiner Herrlichkeit, in diesem vollen Lichtglanz, der ihn erblinden ließ und er fiel zu Boden. Und dort auf seinen Knien stellt er zwei Fragen, könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 22. Die erste Frage lautet, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus von Nazareth. Jesus übersetzt, Yahweh, der rettet, Gott, der rettet. Und dann kommt erst die Frage, Herr, was soll ich tun? Und dann sagt er, geh nach Damaskus, und er musste sich führen lassen, weil er blind war. Und dort bekam er dann gesagt, lass dich taufen. Taufen, das heißt, beginne neu. Und dieser Pharisäer, der schriftgewandt war, der sie kannte, die Bücher des Alten Testamentes, musste lernen, neu zu sehen und neu zu verstehen, wie Gott ist. Und er lernte, Gott ins Herz zu schauen. Und lernte, sein Herz zu öffnen und sich von diesem Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, von diesem Vater neu füllen zu lassen. Er beginnt leer und lässt sich füllen. Wenn wir gerne im Haus Gottes sein möchten, im Haus des Vaters sein möchten, wenn wir das Verlangen haben, dass unser Glaube überzeugend ist, anziehend wird in dieser Zeit, die wirklich diesen Glauben braucht, dann geht das nur, wenn wir wieder ganz neu entdecken, wer Gott ist. Ich denke, das geht nur, wenn wir wieder neu entdecken, dieser Gott ist Vater, unser Vater. Und das sollten wir nicht nur erkennen mit dem Kopf, gedanklich, mit Argumenten, sondern wir sollten es erkennen mit dem Herzen. Ganz tief berührt sein von der Gegenwart eines lebendigen Gottes, der sagt, ich bin dein Vater. Und du bist mein Sohn und du bist meine Tochter und ich habe dich lieb. Und das sollst du wissen. Du hast deinen Ursprung in mir, du hast dein Ziel in mir und wir gehören zusammen, heute und bis in alle Ewigkeit. Was für ein Gottesbild trägst du in deinem Herzen? Trägt dich das in Zeiten der Not und der Anfechtung? Und wir blicken zurück auf die letzten Monate und Jahre und das waren für viele nicht nur erschwerte Corona-Zeiten, sondern auch persönlich viele schwere Wegführungen. Trägt dich deine Gottesbeziehung, dein Gottesbild, das, was du von Gott in deinem Kopf hast, in deinem Herzen hast, trägt dich das? Oder fühlst du dich eher, wenn du im Blick auf diesen Gott nachdenkst, von ihm verstoßen, verlassen? Wenn du versagst, verdammt und beschämt? Also zieh dich das Gottesbild in die Gegenwart Gottes hin, in deiner Not? Oder treibt es dich eher von Gott weg, weil du sagst, ich genüge ihm nicht? Also das sind Dinge, das sind echt für viele von uns richtig große Problemfelder. Und denen sollten wir uns stellen. Denn ich glaube, je länger, je mehr ohne die Vaterschaft Gottes zu erkennen, zu begreifen und zu ergreifen, ergriffen zu werden, ohne dem wird unser Leben nichts atmen von dieser Freude, von diesem Glauben, von dieser Hoffnung, zu der wir berufen sind. Wir hatten gerade dieses Lied von Albert Frey. Möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen. Und da merkt ihr, welches Gottesbild er hat. Wir beten an den Vater, den Allmächtigen. Wir beten an den Vater, den Barmherzigen, der uns erhält und aus dem Staube erhebt. Ne? Der tritt nicht noch drauf, sondern er erhebt uns aus dem Staube. Er selbst, der Vater, hat uns lieb, der uns sein Wort in unsere Herzen schrieb. Leute, das geht nicht ohne dem Reden, ohne das Reden Gottes. Und er will diese Worte, die er in dieses Buch hat schreiben lassen, hineinschreiben in unsere Herzen und uns von daher verändern. Der die Verlorenen zu sich zieht, der alles weiß und das Verborgene sieht. Wir rufen, Abba, Vater, Abba, lieber Vater. Kein Schatten trübt sein Angesicht und seine Liebe bleibt. Ändert sich nicht. Das ist der Gott, an den ich glaube. Und dieser Vater, der uns lieb hat, möchte, dass wir gerne in seinem Haus sind. Und dass wir Abba, Papa, lieber Vater sagen. Und was mich in den letzten Monaten so fasziniert, ist, dass das kein neuer Gedanke ist, der erst im Neuen Testament auftaucht, sondern dass das schon im Alten Testament verankert ist und Gott sich so offenbart. Ich hatte ja letzte Woche, oder wir hatten den Abschluss des biblischen Unterrichts, ich hatte so ein bisschen nochmal darauf abgezielt, dass Gott sich vorstellt, wenn wir ihn kennenlernen wollen, dann nennt er uns Namen und jeder Name, den er uns nennt, beschreibt etwas von seinem Wesen. Er sagt, so bin ich. Der Allmächtige taucht zum ersten Mal bei Abraham und Sarah auf, als Gott ihm sagt, ihr sollt ein Kind bekommen. Sie sehnten sich danach, aber der Zug war abgefahren, menschlich gesehen. Und Gott sagt, ey, mach dir keinen Stress, ich bin der Allmächtige, El Shaddai. Kein Ding ist bei mir unmöglich. Und der Vater, der Barmherzige, wo taucht der zum ersten Mal auf? Ich denke bei Mose. Auch da habe ich letzte Woche darüber geredet, dass er ja dem Mose begegnet in dem Dornenbusch, in einem brennenden Dornenbusch. Und Mose fragt dann, wie ist dein Name? Was soll ich sagen, wenn ich zu den Leuten komme? Wie heißt du? Und dann erklärt er ihm den Namen Yahweh. Nicht in unseren Luthertexten immer mit Großbuchstaben Herr. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Ich bin für euch da. Ich bin für euch der, den ihr braucht. Und Mose hatte eine Menge Probleme. Und er brauchte ihn. Und Gott füllt mit jedem neuen Namen dieses Loch aus, dass er ihn besser kennenlernen konnte, wer er ist. Und es kam an den Punkt, wo Mose sagte, ich möchte nicht alleine, ich möchte, dass du mit uns ziehst. Nicht einfach, dass du nur einen Engel schickst, sondern dass du uns begleitest. Und Gott sagt, ja, mach ich. Und dann sagt er, Gott, ich möchte gerne deine Herrlichkeit schauen. Ich möchte dich sehen, der Gott, an den ich glaube. Und dann sagt Gott, nee, du, das kannst du nicht. Der mich sieht, wird nicht überleben. Herr Gott, Mose lässt nicht locker. Ich möchte dich sehen, ich möchte dich verstehen. Wer bist du, Gott? Und Gott möchte sich offenbaren und er findet Lösungen. Und bei Mose war es so, dass er sagte, ich stelle dich in so eine Felsspalte, ich halte meine Hand darüber und dann gehe ich an dir vorbei. Und dann ruft er seinen Namen aus. Ich zitiere mal hier aus dem 2. Mose 33. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Ne? Meinen Namen rufe ich aus. Und was sollst du dann entdecken? Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich bin gnädig und barmherzig. Und nicht, weil du dich entsprechend verhältst, dass ich das kann, sondern unabhängig von dem, wie du denkst, wie du lebst, wo du herkommst. Ich habe in meinem Herzen entschieden, ich bin gnädig, auch für dich, ich bin barmherzig, auch in deiner Situation. Das hat er ihm angekündigt, das hat er dann gemacht. Kapitel 34 lesen wir dann. Er ging an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr. Ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen oder Barmherzigkeit. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich bin da, ist mein Name. Und er ist hier. Und das ist ein Gott, der Güte, ein Gott der Barmherzigkeit, grenzenlos in seiner Treue und in seiner Geduld. In diesem Bewusstsein, wie Gott ist, konnten die Gläubigen im Alten Testament den Herausforderungen, den Überforderungen des Alltags begegnen und widerstehen. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt und ich will es einfach mal wiederholen. So ein David, wenn er im Psalm 9 sagt, der Herr, nicht der Ich bin da, wird eine Zuflucht sein in Zeiten der Not. Da laufe ich nicht vor ihm weg, da laufe ich zu ihm hin, wenn ich weiß, er ist der Barmherzige, der Gütige. Der Herr wird eine Zuflucht sein in Zeiten der Not und darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Also wenn ich Gott nicht kenne, Herr, wer bist du? Wenn ich ihn nicht kenne, werde ich ihm nicht vertrauen. Aber wenn ich ihn kennenlerne in seiner Art, in seinem Wesen, in seinem Herzen, dann ist es das Natürlichste der Welt, wie bei deinen Kindern, dass wenn da ein Problem war, wenn sie sich wehgetan haben, dass sie sich aufmachten und kamen und liefen zur Mutter oder zum Papa. Meistens war ja früher nur die Mutter erreichbar. Und die verstand zu trösten. Und Gott sagt, ich verstehe zu trösten. Ich verstehe zu helfen, denn ich bin der Allmächtige. Und Salomo, sein Sohn, der hat das genau so erlebt von seinem Vater und hat es genau so gelebt. Buch der Sprüche. Der Name des Herrn, nicht der Ich bin da, ist eine feste Burg und der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Sprüche 18, Vers 10. Das Natürlichste der Welt. Wir haben Probleme. Ja, wir haben massenhaft Probleme. Und ich habe den Eindruck, die einen mehr als die anderen. Ne? Aber jeder hat genug mit seinen zu tun. Und der Name des Herrn, weil sein Name für sein Wesen steht, ist wie eine feste Burg. Und wenn ich diese Probleme sehe und wenn ich darunter leide, dann laufe ich dahin, denn da bin ich sicher. Und da wird mir geholfen. Leute, wenn das die Gläubigen im Alten Testament das so sagen konnten, wie viel mehr wir, die wir Jesus kennen. Also die im Alten Testament konnten dann sagen, Gott, der Allmächtige, Gott, der Barmherzige. Wir können durch Jesus sagen, der Vater, der Allmächtige. Denn in Jesus, dem Immanuel, der Gott mit uns, offenbart sich Gott als Vater in einer Weise, in der das im Alten Testament in dieser Klarheit noch nicht deutlich wurde. Jesus sagt, dass er gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen. Das war sein Ziel. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um euch Gemeindeaufbauprogramme zu liefern. Das war sicherlich jahrzehntelang meine Leidenschaft. Jesus ist gekommen, um Gemeinde zu bauen. Ja, Haus Gottes, aber er baut. Aber wir haben Strategien entwickelt, wir haben Pläne entwickelt, wir haben To-Do-Listen entwickelt, was wir abarbeiten müssen, damit das gelingt, das Haus Gottes. Bin alt darüber geworden. Muss sagen, viele Schwerpunkte falsch gelegt, an dem Entscheidenden oft vorbeigelebt und geglaubt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir den Vater zu zeigen. Bevor du fragst, was soll ich tun, dass du erstmal wieder fragst, Vater, wer bist du? Wie ist dein Herz? Und dann will Jesus uns das Herz des Vaters zeigen, will uns zum Vater ziehen und der Vater und der Sohn, so sagt er und betet er auch in Johannes 17, werden einziehen in mein Herz. Das ist ja auch in dem Lied von Manfred Siebald. Ich will gerne sein in deinem Haus, will bleiben in deinem Haus. Und dann kommt er zum Schluss dahin, dass er sagt, und Gott, mein Leben soll dein Haus sein. Zieh ein und bleibe, nichts soll dich vertreiben. Und dann merkt ihr, unser Glaube ist in erster Linie sehr beziehungs-. Wie sind wir beide unterwegs? Ist das nicht unser Problem, dass wir Gott nicht verstehen, wie er ist, dass wir ein tiefes Misstrauen haben gegen ihn, dass wir meinen, ja, bei ihm werden wir nicht glücklich. Er weiß nicht wirklich, was er braucht, ja noch mehr, er gibt uns gar nicht das, was wir brauchen. Darum müssen wir uns das woanders suchen. Und dann sind wir in so einer Suchbewegung, in so einer Suchtbewegung. Hat ja mit Adam und Eva angefangen, dass sie weggelaufen sind. Und Gott sagt, nein, ich bin der Geber aller guten Gaben. Hey, bleib stehen, besinn dich. Kurz 4 Bibelstellen, die will ich nicht auslegen, sondern euch nur zeigen, dass das ist im Alten Testament wie im Neuen Testament gleich. Hat sich nicht geändert. Jeremia. Jeremia 2 und 3, also Jeremia 2, 13, ich greife da nur aus diesen Kapiteln Verse raus. Mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das ist unser Problem. Gott sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Bei mir bekommt ihr das, was ihr braucht. Und wir laufen weg. Zwei Probleme habt ihr, sagt er. Ihr lauft weg von mir und dann meint ihr noch woanders das zu finden, was das Loch in eurer Seele füllt. Gelingt nicht. Du kannst das auch fromm versuchen, im Dienst für Gott, etwas tun für Gott und für die Menschen. Das gelingt nicht. Gott allein nur, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist kann das Loch in deiner Seele füllen. Unser Problem, wir laufen weg und meinen, wir kriegen es woanders. Gott lässt das zu. Und als Vater ist er ja Pädagoge, er erzieht ja. Was ist sein Ziel? Jeremia 2, Vers 19. Erkenne, und das ist ein Erkennen, das nicht nur vom Kopf her ist, sondern erfahrungsmäßig. Erkenne, wie schmerzlich und bitter es ist, dass du mich, den Herrn, der Gott, der da ist, deinen Gott verlassen hast. Luther sagt so schön, was für ein Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott zu verlassen. Viele unserer Probleme, nicht alle, rühren daher, dass Gott das zulässt. Und wir fragen, Gott, warum lässt du das zu? Damit du verstehst, mein Kind, Heilung, Erfüllung gibt es nur bei mir. Komm zum Papa. Da tun sich manche von uns richtig schwer. Kapitel 3, Jeremia 3, 19. Wie meine eigenen Kinder wollte ich euch behandeln. Ich dachte, ihr würdet dann lieber Vater nennen und nicht mehr von mir weichen. Gott gibt uns alles Gute und er sagte, das Ziel bestand darin, dass ich höre von euch, Papa, lieber Vater. Das war schon Gottes Ziel im Alten Testament. Hat das gehört? Zu selten. Aber lieber Vater, Kapitel 3, Jeremia 3, Vers 22, kehrt um, ihr Kinder, die ihr vor mir weggelaufen seid. Ich will euch von eurer Untreue heilen. Ich will euch heilen. Kommt zurück zum Papa. Ja, wir haben Michael Stahl hier gehabt, der war ja auch so drauf, ne? Der Gott, der da ist, der Ich Bin Da ist sein Papa. Kommt zum Papa. Das heißt manchmal wirklich Dinge loslassen. Uns neu ausrichten, uns auf einen neuen Weg begeben. Und ich schließe ab, und da ihr ja alle bibelfest seid und hoffentlich auch noch ein bisschen fit, diese Geschichte von dem Vater mit den zwei Söhnen, wo wir einen Blick hineinwerfen in das Haus des Vaters. Lukas 15, da heißt es am Anfang, oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Dann kommt dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Und dann, ein Mann hatte zwei Söhne. Starke Geschichte. Das Tragische für mich: beide leben im Haus des Vaters, der Jüngere und der Ältere. Und keiner von den beiden erkannte die Liebe des Vaters. Die hättest du fragen können, und hat der Papa dich lieb? Ich glaube, keiner von den beiden hätte gesagt, ja, hat er. Und keiner von den beiden hat gesagt, aber lieber Vater. Das Herz des Vaters schlug für beide, aber keins von beiden schlug für ihn. Das ist tragisch. Deswegen, du kannst ganz nah bei Gott sein, kannst in seiner Gemeinde sein, kannst mit deinem christlichen Glauben leben und doch den Eindruck haben, er hat dich nicht lieb. Das geht. Und das hat Konsequenzen. Das machst du ja nicht einfach nur so, vielleicht bis zum Lebensende. Und der Jüngere war der Konsequentere vielleicht an dieser Stelle. Und er erklärt, dass seine Beziehung zum Vater eigentlich eine tote Beziehung ist. Und wie man das so macht, wenn einer tot ist: ich möchte ein Erbe haben. Gib mir, da ist es Bios, das Lebensgut. Ich möchte mein Leben selber in die Hand nehmen. Gib mir. Und genau an dieser Stelle hast du auch wieder seine Pädagogik, der Vater gibt. Weil er möchte Liebe. Und er möchte nicht mit Zwang und Druck Veränderung herbeiführen. Sondern ich sehne mich danach, sagt er, dass du aber lieber Papa sagst. Und das geht nur freiwillig. Also gib dir ihm das Lebensgut. Und der Sohn macht sich auf und davon in ein Land, wo alle moralischen Schranken fallen. Er leidet Bankrott, moralisch, sozial, finanziell. Und ich glaube noch gar nicht mal, dass es unbedingt jetzt die Liebe des Vaters war, die ihn nach Hause zog. Denn irgendwann kam er an den Punkt, wo er merkte, er hat noch nicht mal genug zu essen. Und dann realisierte, bei meinem Vater haben selbst die Tagelöhner, die den 450-Euro-Job machen, Geld und zu essen. Und diese Versorgung, die er sich da sicher war, das hat ihn erstmal getrieben. Nee, ich bin auch nicht mehr wert, dass ich sein Kind bin, dass ich sein Sohn bin. Es ging ihm eigentlich nur darum, bei ihm versorgt zu sein. Aber das war schon mal die richtige Richtung. Und er macht sich auf und erlebt, dass der Vater ihm entgegenläuft. Ja, wir kennen die Geschichte. Er wird umarmt, er wird geküsst und der stank sicherlich. Und dann wird er beschenkt. Für mich immer wieder faszinierend, ohne sich bewähren zu müssen. So jetzt erstmal nicht mal auf Probe, mal gucken, ob das gut geht mit uns. Sondern sofort neues Kleid, das festliche Kleid, den Ring an die Finger, die Schuhe an die Füße, die Party mit dem Mastkalb. Will ich nicht vertiefen, das habt ihr alle drauf. Das ist Güte Gottes, das ist die Güte des Vaters, das ist die Barmherzigkeit, deren wir uns sicher sein dürfen. Stark. Und ich glaube, darüber gab es dann für den Sohn Veränderung. Das ist ja das, was Johannes dann später auch sagt. Wir haben erkannt und dann geglaubt, darauf vertraut, dass Gott uns liebt. Und weil er uns zuerst geliebt hat, weil wir diese Liebe erfahren haben, darum lieben wir. Und darum wurde der jüngere Sohn verändert, weil er wieder im Hause des Vaters war und jetzt nicht nur äußerlich, sondern jetzt war er dran am Herzen des Vaters. Da ist der Ältere, ja, über den müssen wir auch reden. Der kriegt die Party mit, kommt nach Hause und will nicht rein. In das Haus gehe ich nicht mehr. Dieser, dein Sohn, für den du jetzt eine Party schmeißt, du merkst diese Beziehungslosigkeit. Zum Vater nicht, zum Bruder nicht. Ich glaube auch, dass die beiden sich nicht verstanden haben. Vielleicht auch so ein bisschen, dass der Bruder abgehauen ist, der Jüngere, weil er mit dem Älteren nicht klarkam, diesem pingeligen, eifrigen Korinthenkacker, der alles genau und richtig machen wollte. Darauf war er ja auch stolz. Nie habe ich mir was gegönnt, immer habe ich für dich getan. Aber das ist das Problem auch von uns Frommen oft, dass wir alles gut möchten und richtig machen möchten und gerne machen möchten. Darüber stolz werden, uns darüber definieren und unser Herz immer weiter sich entfernen vom Papa. Das wir am Ende verbittern. Am Ende Leute werden, mit denen keiner mehr zusammen kann. Das ist für mich so erschütternd. Die Geschichte beginnt, viele Steuereintreiber und die als Sünder galten, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, die kamen zu Jesus, um ihn zu hören, um zu lernen. Wenn wir in unsere Gemeinden reinschauen, habe ich den Eindruck, wir sind überwiegend ältere Brüder. Die Schwestern können das ja ähnlich von der Haltung, ne? Müssen ja Geschlechtergerechtes irgendwie machen. Das betrifft uns beide. Aber ist das nicht erschütternd, dass wir in den Gemeinden hocken und die eigentlich bei Jesus immer waren, die sind irgendwo anders. Bei Jesus war das anders. Werbeblock. Chris, jetzt müsstest du was sagen, damit du jetzt wieder wach wirst. The Chosen. Du wirbst ja schon seit langer Zeit in unserem WhatsApp-Chat. Leute! Serie, The Chosen, müsst ihr sehen. Gibt es ja jetzt auch heute auf Deutsch, vorher war es ja nur in Englisch, wo die Geschichte Jesu in Serien, in Staffeln uns gezeigt wird. Und einer dieser Sprüche, die Jesus darin loslässt, gewöhn dich an anders. Und ich finde diesen Film faszinierend, weil er Jesus richtig erdet, runterholt in unseren Alltag und du beginnst zu ahnen, wie Gott ist, weil er uns den Vater zeigt. Werbeblock zu Ende. Gut, ich muss Schluss machen, will ich auch. Aber schließen mit diesen drei Geschenken, die der Vater dem jüngeren Sohn gegeben hat. Das festliche Kleid, den Ring und die Schuhe. Das geht ja bei jedem dieser Geschenke wieder um die Sohnschaft, wo Gott ihn einkleidet mit dem festlichen Kleid, du bist mein Sohn, mit dem Ring an den Fingern, du bist mein Sohn und mein Erbe wieder. Das machte den älteren Bruder wahrscheinlich auch ganz jeck. Das Erbe war ja schon geteilt. Und wenn der Vater sagt, was mir gehört, gehört dir, dem Älteren. Es kommt der Jüngere wieder und darf wieder erben. Ist das nicht Sauerei? Das geht ja wieder von dem des Älteren ab. Der fühlte sich echt unfair behandelt. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir haben ja auch vielleicht Gründe dafür, dass wir mit dem anderen nicht abkönnen. Was bin ich froh, dass wir im Hause des Vaters wirklich einen älteren Bruder haben. Einen noch älteren. Der sein Leben gelassen hat für uns und alle Kosten bezahlt und gerne bezahlt. Und dass wir die Kleider des Heils, so heißt es im Alten Testament bei Jesaja, oder den Mantel der Gerechtigkeit bekommen. Das finde ich so faszinierend. Da ist vieles, was ich in meinem Leben verbockt habe, aber die Barmherzigkeit des Vaters sieht so aus, hört, dass er nicht möchte, dass die anderen im Haus entdecken, wie abgerissen dieser Junge jetzt kommt. Andere von uns hätten gesagt, ja, da sollen die jetzt mal sehen, was da rumkommt, wenn sie den Vater verlassen. Ne? Da landest du, seht mal, so landest du, wenn du mich verlässt. Beschämend ist das. Der Vater will uns nicht beschämen. Und bevor der Sohn nach Hause kommt, bekommt er den Mantel des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit daraus gebracht. So geht der Vater mit uns um. Er möchte uns nicht beschämen. Es ist seine Gerechtigkeit, in der ich mich kleide. Und die für dich da ist. Keine Scham. Der Ring der Sohnschaft. Wir sind eingesetzt. Wir dürfen mit Jesus erben. Das volle Erbe. Da wird nicht geteilt. Erben mit Jesus. Und die Schuhe der Nachfolger habe ich das mal genannt. Und da hat der Michael Schun, der postet ja eine ganze Menge. Michael, ich lese nicht alles. Aber letztens hat er mal so ein Psalmwort nach der Schlachterbibel gepostet. Da heißt es, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Psalm 17, Vers 5. Das hat mich fasziniert, gerade auch in Kombination mit den Schuhen, die der verlorene Sohn bekommt. Jesus gibt mir seine Schuhe, damit ich hineintrete in seine Fußstapfen. Und das ist das, was mir hilft. In den Krisen, in den Höhen und Tiefen. Dass ich weiß, ich stecke in den Schuhen Jesu und er ist dabei. Dass ich weiß, es geht darum, jetzt so zu reagieren und so zu agieren, wie es seiner Art entspricht. Und das ist immer die Art des Vaters. Und er ist dabei und er schenkt's. Und einen Punkt, den will ich euch ja mitgeben. Ich als Vater hatte das Ziel meiner Erziehung mit meinen Söhnen, dass sie am Ende in der Lage sind, ihr Leben zu gestalten. Das ist das, denke ich, unser aller Ziel, wenn wir Kinder haben. Wir möchten, dass sie selbstständig sind. Beim Papa im Himmel ist das anders. Also da greift dieses Bild an dieser Stelle nicht. Jesus zeigt mir, dass Reifen in der Sohnschaft, Reifen in der Tochterschaft bedeutet, dass du immer abhängiger wirst. Jesus sagt, ich kann nichts sagen, es sei denn, ich habe es gehört vom Vater. Ich kann nichts tun, es sei denn, der Vater tut's. Ich habe schon mehrmals gesagt, das hat mich immer so ein bisschen angegruselt, dieses alte Lied, ich brauche dich alle Zeit, Herr, ich brauche dich. Das haben viele ganz gerne gesungen und ich irgendwie dachte, ja, jetzt finde ich das total stark. Vielleicht liegt das am Alter, ich brauche ihn. Und Leute, wir brauchen ihn, wenn wir Gemeinde leben wollen. Im Hause des Vaters werden wir mit all unseren unterschiedlichen Sichten, die wir haben, die uns auseinanderbringen, werden wir nur dann eine Chance haben, zusammenzukommen, wenn wir am Herzen des Vaters sind und der Vater in unserem Herzen ist. Ansonsten sehe ich keine Chance. Und da müssen wir bei uns selber anfangen. Und da spricht das nächste Lied von und ich möchte vorher noch beten. Und lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich diesen Weg unter die Füße genommen hast. Du hast in der Herrlichkeit gelebt, im Hause des Vaters, was unbeschreiblich für uns ist, am Herzen des Vaters. Du bist der Einzige, der ihn kennt, wie er ist. Und du bist gekommen, um uns diesen Vater zu zeigen, das Herz des Vaters zu zeigen. Rühre uns neu an und schenke uns diese Sehnsucht nach dir. Und dann flute unsere Herzen mit der Liebe des Vaters. Und wir bitten dich für diese Welt, dass du ihnen diese Sehnsucht schenkst. Und wir bitten dich für uns als deine Kinder, dass unser Leben und Zusammenleben genau diese Sehnsucht weckt. Zu deines Namens Ehre. Amen.